Liebe Brüder und Schwestern, heute Abend will ich etwas zu der Frage sagen, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein persönliches Leben? Wir wollen dazu zunächst zwei Bibelworte hören. Das erste aus Sprüche 19, Vers 21. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Und dann ein Wort aus Psalm 32. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du wandern sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Es geht also heute Abend nicht um den allgemeinen Willen Gottes. Von dem allgemeinen Willen Gottes, der für alle Menschen gilt, spricht die Bibel, man kann sagen, immer zu. Im Alten Testament lesen wir, was Gott von dem Menschen gemeinhin erwartet, dann insbesondere, was er den Israeliten aufträgt. Im Neuen Testament wird uns dann gesagt, was der Wille Gottes für die Gläubigen ist. Das Thema wird sehr weit abgehandelt. Aber trotz alledem haben wir auch in diesen Punkten oft einseitige Auffassungen. Wenn zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4 Folgendes gesagt wird im Vers 3, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet und so fort, dann ist das etwas, was die meisten Christen als selbstverständlich hinnehmen. Was aber in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 steht, das ist auch der Wille Gottes, daran denken wir oft nicht. Da heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, danksaget in allem, denn dieses ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Gott will, dass wir uns freuen, alle Zeit, und er hat sogar die Voraussetzungen dafür geschaffen. Denken wir weiter daran, welche Antwort der Herr Jesus gegeben hat, als er gefragt wurde, welches ist das große Gebot im Gesetz? Wenn wir das Wort Gesetz schon hören, ja, dann denken wir doch naturgemäß an die 10 Gebote. Und der Herr hat keines von den 10 Geboten genannt. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also auf dem Gebiete stehen wir nicht einmal so fest, wie wir glauben. Und doch wollen wir es heute Abend verlassen und uns einmal fragen, wie erkenne ich den Willen Gottes für mein persönliches Leben? Von größter Bedeutung sind für einen jeden Menschen die Entscheidungen, die er trifft. Immer wieder kommen wir an eine Wegegabel. Soll ich das tun? Soll ich das tun? Wie lösen wir das Problem? Im Allgemeinen nach unserer Kenntnis der Sachlage, aber in etwa ist es auch ein Blick in die Zukunft. Und wenn es schon schwer ist, die Verhältnisse in der Gegenwart zu beurteilen, noch viel schwerer ist es, die Zukunft zu wissen. Ein Beispiel. Einer der bekanntesten, erfolgreichsten deutschen Industriellen in der Nachkriegszeit war Max Grundig. Er hatte ein Riesenwerk aufgebaut, endete als Milliardär. Als sein Werk seit 25 Jahren bestand, gab es natürlich große Feiern und ich hörte ein Interview am Radio. Da wurde er gefragt, Sie haben doch sicher sehr tüchtige Mitarbeiter. Ja, sagte er, die habe ich, aber meine Entscheidungen, die nimmt mir niemand ab. Damit hat er recht. Die werden ihm das alle vorstellen, alle erklären und er muss selbst entscheiden. Und wenn wir es einmal genau besehen, das gilt nicht nur für Grundig, das gilt auch für den normalen Bürger, das gilt für mich und für dich. Unsere Entscheidungen nimmt uns niemand ab. Und dann sagen sich Christen natürlich, Gott ist mein Vater, er ist allwissend, da ist es doch nur vernünftig, dass ich ihn um Rat frage. Und ich kenne viele, die anhaltend gebetet haben, zum Beispiel für geschäftliche Dinge, auch für Ehefragen, dass Gott sie doch leiten möchte. Durchaus in Ordnung. Wir lesen auch hin und wieder in der Bibel, dass Knechte Gottes das getan haben. Zum Beispiel als die Israeliten diese üble Auseinandersetzung mit dem Stamm Benjamin hatten, da haben sie Gott gefragt, sollen wir zum Kampf ausrücken gegen Benjamin? Und Gott hat ihnen Weisung gegeben. Von David lesen wir oft, dass er fragt. Er fragt, wenn ich in die Stadt gehe und Saul kommt, werden die mich ausliefern? Und Gott sagt, ja, Saul wird kommen, die liefern dich aus. David enteilt so schnell er kann. Denken wir an Josaphat, der weigerte sich in den Kampf zu ziehen, ehe Gott befragt worden war. Und so ist es nur vernünftig und verständlich, dass Christen Gott bitten, ihnen zu zeigen, wo es lang geht. Und dann habe ich sehr oft erfahren, dass die Betreffenden keine Antwort bekamen. Und dann waren sie sehr niedergeschlagen. Und da erhebt sich die Frage, was kann ein Hindernis dafür sein, dass Gott meine persönlichen Fragen nicht beantwortet? Die Antwort ist verhältnismäßig leicht. Ich will ein Wort lesen aus Sprüche 28, Vers 9. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr das Wort behalten wolltet. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, selbst sein Gebet ist ein Greuel. Nun überlegen wir einmal. Für uns gilt doch Beten als Ausdruck echter Frömmigkeit. Und als der Herr Jesus Ananias zu Saulus sendet, Apostelgeschichte 9, sagte ihm, siehe, er betet. Das war ein Pluspunkt für Saul. Und doch wird uns hier gesagt, wenn ich mich nicht an das Gesetz halte, dann ist selbst mein Gebet ein Greuel. Ich lese ein ähnliches Wort aus dem Propheten Sacharja, das etwas länger ist, in dem uns das noch ausführlicher gesagt wird. Aus Sacharja 7, die Verse 12 und 13. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hören, noch die Worte, welche der Herr der Heerscharen durch seinen Geist sandte, mittels seiner früheren Propheten. Und so kam ein großer Zorn von Seiten Jahwes der Heerscharen. Und es geschah, wie er gerufen und sie nicht gehört hatten, also riefen sie und ich hörte nicht, spricht der Herr der Heerscharen. Das heißt, wenn wir uns über den Willen Gottes bewusst hinwegsetzen, können wir keine Auskunft mehr von ihm bekommen. Das lesen wir sehr deutlich im Alten Testament bei König Saul. Der hat die Antwort gesucht. Der ist dafür umhergezogen, hat sie nicht bekommen. Wir lesen es bei Ahab, 1. Könige 22. Gott sendet ihm sogar einen Lügengeist. Wenn ich nicht im Gehorsam lebe, kann ich keine Antwort bekommen. Es ist in unseren Kreisen, ich weiß nicht, wie es hier in Österreich ist, weithin verbreitet zu behaupten, das Allerwichtigste sei das Gebet. Großer Irrtum. Das Wichtigste ist der Gehorsam. Den erwartet Gott einfach. Dazu muss ich allerdings etwas hinzufügen. Ungehorsam kann zwei Gesichter haben. Ungehorsam kann darin bestehen, dass ich das Böse tue, kann auch darin bestehen, dass ich das Gute nicht tue. Ich will dazu ein Beispiel erzählen. Wir alle kennen sicherlich den Namen des Gründers der Heilsarmee, William Booth. Booth war verheiratet mit der Tochter eines sehr geistlichen Mannes. Er war vom Beruf Stellmacher, er predigte in vielen Gemeinden, verbrachte seine ganze freie Zeit damit, man hörte ihn gern und bat ihn immer wieder, er möchte doch endlich in den vollzeitlichen Dienst gehen. Dazu konnte er sich nicht entschließen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen vor 100 Jahren oder 150 Jahren weit ärmer waren als wir. Und das wirkt sich dann auch aus auf die Unterstützung derer, die im vollzeitlichen Dienst stehen. Und vielleicht hat er deshalb den Absprung nicht gewagt. Und das Ergebnis, sein Glaube schwand. Er zweifelte an der Vergebung seiner Sünden und erst am Ende seines Lebens konnte er wieder zur Heilsgewissheit gelangen. Also Ungehorsam besteht noch lange nicht immer darin, dass ich das Böse tue. Er kann auch darin bestehen, dass ich den Auftrag Gottes ablehne. Aber nun gibt es, liebe Brüder und Schwestern, die leben wirklich im Gehorsam und bekommen doch keine klare Antwort auf ihre Frage, keine klare Leitung. Und da steht ja zunächst einmal die Frage vor uns, hat denn Gott einen Plan für mein Leben? Er hat mir das Leben ja gegeben. Hat er sich was dabei gedacht? Als ich nun eintrat in die Gruppe der Menschen, hat er gesagt, weißt du noch nicht, was ich mit dem mache? Oder hat er tatsächlich einen Plan für mein Leben? Versuchen wir einmal vorsichtig an die Antwort heranzugehen. Für das Volk Israel hatte Gott eindeutig einen Plan. Wir wissen, dass er mehrere Etappen, mehrere Jahre vorgesehen hatte. Zum Beispiel die 400 Jahre in Ägypten waren eindeutig Gottes Plan, waren von Gott bestimmt und von Gott vorhergesagt, wie gesagt, mit der genauen Dauer. Als sie dann bei Kades Barnea versagten, wurde wieder ein neuer Plan festgelegt, 40 Jahre Wüste. Als sie später in die babylonische Gefangenschaft kamen, wurde wieder eine Zahl genannt, 70 Jahre in der babylonischen Gefangenschaft. Also Gott hatte für sein Volk ganz eindeutig einen Plan. Hat er ihn heute für uns? Wir haben zu Anfang gelesen, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes. Aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Daraus geht doch vor, dass Gott einen Ratschluss mit uns hat. Oder lesen wir einmal Epheser 2. Epheser 2, da finden wir in Vers 8 und 9 zunächst zwei der schönsten Evangeliumsverse. Und die kennt jeder richtige Versammlungsbruder in Deutschland auswendig. Den Vers 10, den kennen allerdings nur wenige. Und von 9 bis 10 ist ja nur ein ganz kurzer Schritt. Vers 10 heißt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat nicht nur einen Plan für unser Leben, er hat gute Werke geschaffen, die stehen, wenn ich das einmal etwas ausmale, was hier im Text gesagt wird, links und rechts an unserem Wege, geschaffen zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat für unser Leben einen Plan. Jetzt kommt die Frage, kann ich mich über Gottes Plan hinwegsetzen? Es gibt immer einige, und das klingt dann ganz fromm, die sagen, was Gott will, das geschieht. Wenn wir uns aber einmal umsehen, dann geschieht nicht, was Gott will. Gott will zum Beispiel nicht, dass ein einziger Mensch eine Lüge spricht. Und es wird immerzu gelogen. Wenn wir sehen könnten, wie viel die 5 Milliarden Menschen an einem Tage sich zusammenlügen, kriegen wir einen Schrecken. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch Ehebruch betreibt. geschieht dauernd. Wie ist das nur mit dem Willen Gottes? Wir müssen einen Begriff hinzunehmen, der oft nicht so klar ist. Und das ist der Begriff der Zulassung Gottes. Es gibt Dinge, die Gott will, es gibt Dinge, die Gott zulässt, und es gibt Dinge, von denen Gott sagt, hier ist Schluss, das gibt's nicht. Und das sehen wir am einfachsten im Garten Eden. Da haben wir alle drei Gebiete. Da ist zunächst der Wille Gottes, der heißt, nicht essen vom Baum der Erkenntnis. Hat Gott ganz klar gesagt, nicht essen. Aber die beiden haben doch gegessen. Das war zugelassen von Gott. Das wollte Gott nicht. Aber er ließ es zu. Dann gab es noch einen anderen Baum. Das war der Baum des Lebens. Von dem hat Gott nicht nur gesagt, dass keiner davon essen sollte oder nicht einmal gesagt. Er hat einfach verhindert, dass jemand dran ging. Da hätten Adam und Eva sich noch so sehr anstrengen können. An dem Baum kamen sie nicht heran. Also können wir ganz einfach und klar sagen, es gibt drei Bereiche. Da ist der Bereich des Willens Gottes, da ist der Bereich der Zulassung und da ist der Bereich, den Gott verriegelt hat, auf den, an den keiner herankommt. Und nun müssen wir wissen, alles, was an Sünde geschieht, geschieht auf dem Bereich der Zulassung. Und vor dem Bereich müssen wir uns hüten. Zu dem Bereich lockt der Teufel immer wieder. Aber es ist der verderbliche Bereich. Sagen wir nur nicht, Gott setzt seinen Willen immer durch. Oh nein, er gibt uns viel Freiheit. Ich möchte manchmal denken, mehr Freiheit als uns gut ist. Aber das ist eine Frage, die wir nicht zu erörtern brauchen. Er gibt sie uns einfach. Jetzt geht es um die Frage, wenn Gott einen Plan für mein Leben hat, dann muss ich ihn doch kennenlernen. Das liegt doch auf der Hand. Ich will doch nach seinem Plan handeln. Und dann geht das Beten wieder los. Und jetzt müssen wir eins sehen, und das halte ich für ganz entscheidend. Ich kann nicht zu Gott kommen wie zu einem Rechtsanwalt. Ich kann zu einem Rechtsanwalt gehen und sagen, sehen Sie mal hier, der Mann droht mir das und das an, so viel Geld will er von mir haben, was soll ich machen? Der Rechtsanwalt besieht die Sache, sagt, wissen Sie, wenn ich mir das besehe, ich würde einen Prozess führen oder ich würde zahlen oder ich würde ihm einen Brief schreiben, denkt nicht daran. Der kann mir sagen, was er will und dann kann ich sagen, vielen Dank, ich gehe nach Haus, ich überlege es. Und das kann ich bei Gott nicht. Gott will nicht der Berater in Einzelfragen sein. Gott will die Führung meines Lebens übernehmen und will mich insgesamt leiten und nicht, dass ich sage, also Vater, ich lege fest, wo es hingeht. Wenn ich zum Beispiel hierher fahre, da fahre ich hin, ich frage dich auch nicht. Aber jetzt sag du mir bitte, ob ich über München oder über Passau fahren soll. Diese ja, so lächerlich sind wir oft. Die kleinen Nebenfragen, die soll der große Gott lösen. Und die Hauptfrage, die löse ich selbst. Und deshalb kommen so viele nicht zurecht. Wie mancher junge Mann beschließt, dass er studieren wird. Jetzt weiß er nicht was. Ja, dafür ist ja Gott da, nicht wahr? Was soll ich studieren? Medizin oder Physik? Was meinst du, Vater? So können wir es nicht machen. Ich muss ihn fragen, Vater, soll ich überhaupt studieren? Oder soll ich das gar nicht tun? Oder der fragt einer, soll ich das Haus kaufen oder das? Ja, eine schwere Entscheidung. Das kostet 200.000 Mal mehr, dann näherer Weg zur Schule. Wir können es nicht alle überblicken. Wer weiß denn, ob er überhaupt das Haus kaufen soll? Und so behandeln wir Gott in Wirklichkeit in vielen Fällen als den, der die Nebenprobleme ändern, lösen soll. Und das macht er nicht. Wenn Gott bei uns eingreift, dann verändert er das ganze Leben. Sehen wir uns einmal Knechte Gottes an. Da war Abraham. Gott hat sein Leben doch auf den Kopf gestellt. Abraham wohnte in seiner Verwandtschaft, glücklich und zufrieden. Und dann sagt Gott ihm, gehe aus deines Vaters Haus und aus deinem Land und von deiner Familie und ziehe weg in ein Land, in welches? Nein, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und im Hebräerbrief lesen wir, Abraham zog aus, nicht wissend wohin. Wir möchten immer gern wissen, wo es hingeht. Und wir möchten immer gern wissen, warum. Und wir haben immer viele Fragen. Warum eigentlich? Weil wir nicht vertrauen. Abraham vertraute, dem genügte, dass Gott gesagt hatte, geh los. Und da ging er. Denken wir einmal an Mose. Gott hat Moses Leben vollständig verändert. Mose hat jahrelang nicht gewusst, wo es lang ging. Ich versuche mich in Mose hineinzudenken. Der war da als Hirte bei seinem Schwiegervater. Ist eine ziemlich erbärmliche Position, wenn man nicht mal die eigenen Schafe hütet, sondern die Schafe, die in Wirklichkeit seiner Frau gehören. Das hat er 40 Jahre lang gemacht. Keine Leistung. Er war doch ein tüchtiger Mann mit einer hervorragenden Bildung. Er hatte ganz was anderes erfahren. Er hatte sich für das Volk Gottes eingesetzt. Und jetzt war er da in der Wüste, eigentlich ein gemieteter Schafhirte. Und das 40 Jahre lang. Der hat doch auch gemerkt, wie er älter wurde. Der hat doch auch einen Kalender gehabt. Der hat sich gesagt, Mensch, jetzt bist du 70. Immer dasselbe. Du sollst ewig so weitergehen. 75, 80. Und da erst griff Gott ein. Also Gott hat ihm nicht im Voraus gesagt, was passiert. Und das ist für uns immer das Schlimme. Marie von Ebner-Eschenbach, eine Dichterin vielleicht zweiten Grades, ich will nicht behaupten, dass sie erste Klasse ist. Nimm's mir nicht übel, ich weiß es nicht genau. Der hat jedenfalls den Satz gesprochen, wir verlieren allmählich vor allem die Angst, nur nicht vor dem Unbekannten. Das ist ja auch schlimm. Wenn ich nicht weiß, was kommt. Mose wusste nichts. Auch das Leben von Gideon wurde vollständig verändert. Wenn Gott eingreift, dann geht er einem Weg nach seinen Gedanken. Und wenn da ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist es durchaus möglich, dass Gott ihm sagt, die Art, wie du dein Geld verdienst, die gefällt mir nicht. Such dir einen anderen Beruf. Ich kenne solch einen Bruder. Wie er zum Glauben kam, sagte, was ich bin, kann ich nicht bleiben. Das sage ich aber jetzt nicht, denn vielleicht sind noch solche hier. Aber er sagt, das kann ich nicht bleiben, ist mit meinem Gewissen nicht zu vereinbaren. Und er nahm einen ganz einfachen Beruf an. Vielleicht denkt Gott von manchem von uns, die Art, wie du dein Geld ausgibst, die gefällt mir nicht. Und wenn wir uns nicht danach richten, kommen wir auch in Schwierigkeiten. Er mag auch sagen, deine Freunde gefallen mir nicht. Wenn wir es mit Gott ernst nehmen, müssen wir uns nach ihm richten. Watchmeny erzählt eine nette Geschichte. Da war ein junger Mann aus einem kleinen Dorf in China, arme Leute, aber er hochintelligent. Er schafft es, auf die Uni zu kommen, studiert, macht sein Staatsexamen und da hat er sich gesagt, ich mag auch noch einen Doktor. Ließ sich die Arbeit geben und überlegte, wenn ich dann in das kleine Dorf komme und sie alle sagen müssen, Herr Doktor, das ist was. Also der wird gemacht. Er war ein treuer Christ und auf einmal merkte er, wie sein Verhältnis zu seinem Herrn immer schlechter wurde. Er konnte das nicht verstehen. Er betete, er sprach mit Freunden, er kam nicht klar. Und schließlich hat er sich gefragt, soll ich überhaupt Doktor werden? Und da dämmerte es ihm langsam, dass das nur sein Ehrgeiz war. Und da hat er seine Doktorarbeit zurückgegeben, hat dem Professor gesagt, ich will ihn gar nicht mehr machen. Ich höre auf damit. Und im selben Augenblick war der Friede seines Herzens wiederhergestellt. Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass ich als Kind Gottes nicht nur das Böse aufgeben muss. Es gibt tausende von Brüdern mit dem Doktortitel, bei denen nichts dagegen einzuwenden ist. Aber es mag sein, dass es bei dir oder einem anderen nicht geht. Und es geht auch nicht nur um den Doktortitel. Es geht um viele Dinge, in denen ich mich nach vorne bringen will. Und wenn ich etwas gegen den Willen Gottes tue, kann ich nicht mehr von Gott geleitet werden. Aber wenn der Gedanke mich einmal packt, Gott hat einen Plan für mich, dann wird die Sache schwierig. Dann muss ich den Plan tun. Ich merke, dagegen angehen hat keinen Sinn. Ihn tun passt mir nicht. Jetzt bin ich in der Klemme. Und dann geht's darum, wie lange ich in der Lage bleibe. Die größere Geduld, die hat Gott immer, die habe ich nicht. Wenn ich ihn mit der Zeit packen will, verliere ich ganz bestimmt. Und mein Leben ist ja nur kurz. Und er hat die ganze Ewigkeit. Also es ist ein ungleicher Kampf. Und ich muss mich dazu durchringen, seinen Willen zu tun. Sonst hilft mir die ganze Sache nicht. Wie sieht das denn nun im Einzelnen aus? Denken wir einmal an Abraham. Gott hatte ihm versprochen, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Jetzt nehmen wir mal an, hier ist ein junger Mann und es wird ihm so etwas gesagt. Dann wird er sich doch wahrscheinlich, wenn man mit den damaligen Maßstäben rechnen, dann werde ich wohl wenigstens 6 Söhne haben und die werden wieder jeder 6 haben. Dann werde ich also mit 36 Enkeln in absehbarer Zeit rechnen können. So ungefähr hat er doch gerechnet. Und was hat er? Einen. Und er kam unendlich spät. Ein Sohn ist doch das absolute Minimum, wenn einer noch Nachkommen haben will, nicht wahr? Und Gott fing mit dem absoluten Minimum an. Dann denken wir mal an Elia. Ich bin ganz sicher, dass es Gottes Wille war, dass Elia den Kampf mit den Baalspriestern aufnahm. Gott hat sich ja auch zu ihm gewandt, ihn bestätigt. Als Elia Gott anrief, er möge Feuer vom Himmel fallen lassen, hat Gott doch tatsächlich geantwortet. Aber der berühmte Umschwung, den Elia nun erwartet hatte, der kam nicht. Elia wird sich ausgerechnet haben, wann, wenn ich jetzt noch 800 oder 900, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, Baalspriester umbringen lasse, dann wird da ein Umschwung eintreten. Gar nichts. Isabel sagt ihm, was du mit denen gemacht hast, mache ich morgen mit dir. Und da kriegt der Elia weiche Knie. Oder denken wir an Johannes den Täufer. Man weiß kaum einen Mann zu nennen, der in solch hervorragender Treue seinen Dienst tat. Ich habe das ja gestern schon gesagt. Sein Ausspruch, er muss wachsen, ich aber abnehmen, der ist doch einzigartig. Und der weitere Ausspruch, ich bin die Stimme eines Rufenden. Und dann weiter die Aussage, ich bin nicht würdig, gebückt den Riemen seiner Sandale zu lösen. Da war doch alles in Ordnung. Und was hat er für ein schlimmes Ende gefunden? Wir stehen da vor Fragen, die wir einfach nicht beantworten können. Und da denke ich oft an das Wort im Buche Hiob. Auf all sein Tun gibt er keine Antwort. Aber da ist ein schöneres Wort, das der Herr Jesus gesprochen hat. An jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Das heißt doch, heute sind viele Fragen offen, aber es kommt einmal ein Tag, wo keine Fragen mehr offen sind, wo wir wirklich unseren Herrn verstehen und auch seinem Weg mit uns. Kann ich nun Gottes Plan kennen? Ich wende mich da immer am liebsten an Beispielen aus der Bibel. Wenn ich Beispiele aus unserem persönlichen Leben nehme, ich sage mir immer, da ist so viel Ungenügendes und so viel Schwachheit bei den Knechten Gottes, da weiß ich wenigstens, dass die Basis stimmt. Also gehen wir noch einmal zu Abraham. Gott hatte ihm die fernste Zukunft sehr genau gezeigt. In 1. Mose 12 verheißt er ihm drei Dinge: große Nation, großer Name, Segen für alle. Das war doch eine herrliche Sache. Ich weiß keinen Menschen, dem überhaupt etwas so Schönes gesagt worden ist. Und trotzdem, er zog aus, nicht wissend wohin. Sehen wir uns Josef an. Josef war ein Mann, der wirklich nach den Gedanken Gottes lebte. Natürlich wird ihm öfter vorgeworfen, er hätte das Versagen seiner Brüder dem Vater gemeldet. Nun müssen wir aber auch mal wissen, was die Brüder alles falsch gemacht haben. Dann war es vielleicht seine Pflicht und Schuldigkeit, das zu melden. Jedenfalls hat sich Josef wunderbar gehalten. Er erlag der Versuchung durch Potiphars Frau nicht und er hat doch seinem Weg darauf hin, dass er völlig unschuldig ist und dass er hier im Gefängnis sitzt und sich das nicht erklären kann. Josef war ein Mann, den Gott gebrauchen wollte, und er wusste doch nicht, warum die Dinge so liefen. Kommt die Frage, konnten sie dem Wirken Gottes ausweichen? Abraham hat es versucht. Jetzt kann man natürlich sagen, auf Betreiben von Sarah, richtig, aber kein Mann ist verpflichtet, die Räte seiner Frau zu befolgen. Und wenn er sie befolgt, dann hat die Frau gewöhnlich das geraten, was der Mann gerne tat. Und so können wir das durchaus annehmen bei Abraham. Wenn wir uns die Dinge nun weiter besehen, dann müssen wir sagen, dass Abraham sich außerordentlich viel Kummer eingehandelt hat mit Hagar und mit Ismael. Wir lesen, dass Abraham an Ismael hing. Kann ich auch verstehen. Er hatte so lange auf einen Erben gewartet, nun war immerhin mal der da. Und Abraham hing an ihm. Und er musste ihn wegschicken. Und so wie wir die Dinge heute beurteilen, sind die Nachkommen Ismaels gerade die stärksten Feinde der Israeliten. Was hat Josef gemacht? Josef ist tatsächlich durchgekommen. Der hat versucht, sich aus dem Gefängnis herauszuarbeiten, indem er eine Beziehung spielen ließ, wie man heute sagen würde. Und diese Beziehung hat gehalten. Wie sieht es bei Jakob aus? Jakob ist der Mann, der alles in die Hand nahm. Ich habe Jakob auf die Formel gebracht, er war ein Mann, der Gott sehr ernst nahm, der Gott aber nie vertraute. Und wenn ich Gottes Verhältnis zu Jakob besehe, würde ich sagen, Gott hatte Jakob sehr lieb, er ließ ihm aber nichts durchgehen. Und so war das Leben Jakobs ein sehr schweres. Da war zunächst einmal 20 Jahre, ich glaube sagen können, Plackerei bei Laban in Mesopotamien. Dann kam auf der Rückreise die schreckliche Angst vor Esau. Wenn man das liest, dein Knecht Jakob, mein Herr Esau, dann denkt man, oh Mann, was hast du für eine Angst vor dem? Dann kam die furchtbare Enttäuschung bei dem Blutbad von Sichem. Dann kam der frühe Tod Rahels. Denken wir daran, als er mit Josef über sein Leben spricht, dann sagt er, was mich betrifft, als ich nur ein Stück bis Sichem hatte, da starb mir Rahel. Also daran hing er. Und damit lief alles falsch. Sein Leben war arm. Und dann hat er nur diesen einen Jungen, an dem er hing, Josef. Und von dem wurde ihm gesagt, er ist umgebracht. Also dieser Mann, der alles selber machen wollte, der kam zu gar nichts. Das eine kann man sagen, und zum Teil habe ich das erlebt, wer gegen Gottes Plan angeht, der hat es schwer. Da hilft kein Arbeiten, da hilft kein Mühen, da hilft nur Kapitulation. Das ist die einzige Möglichkeit. Natürlich wird erst alles versucht, ehe eine kapituliert. Das gilt für eine Armee und einen Feldherrn, sowie für einen Menschen. und wie für einen schwachen Christen. Dies mag wieder mancher denken, was ich schon an einem Abend gesagt habe, wenn ich so alt wäre wie du, dann würde ich ja auch kapitulieren. Ich kann dazu nur sagen, das ist immer Ausdruck des Misstrauens gegenüber Gott. Ich fürchte, das ist die schlimmste Saat, die wir aus Eden mitgebracht haben. Misstrauen gegen Gott. Und dieses Misstrauen sitzt so tief, man macht sich gar kein Bild davon. Und ich bin überzeugt, das kann nur durch den Heiligen Geist überwunden werden. Sonst weiß ich niemand, der das Misstrauen überwinden kann. Ich will einige geistliche Männer zitieren, die ich sehr schätze. Von Oswald Chambers wird berichtet, dass er oft gesagt hat, ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Und das Weigern hätte betont. Und aus der Betonung geht hervor, dass ihm die Sorgen doch ins Herz schlichen. Von dem Amerikaner Tozer habe ich Folgendes gelesen, schreibt er selbst. Ich habe mein langes Gesicht nicht von ungefähr. Ich bin ein ganz übler Pessimist. In der lichtesten Silberwolke, da sehe ich noch Dunkelflecken. Aber allmählich hat Gott mich davon befreit. Von Georg Müller las ich den Satz, bei allen Glaubenserfahrungen, die ich gemacht habe, ich bin doch glücklich, wenn ich das Geld schon in der Tasche habe oder am Konto und nicht mehr darum beten muss. Das ist so menschlich, sind wir da, so menschlich. Und wir können so sehr schwer vertrauen. Ich persönlich bin überzeugt, das Einzige, was Gott uns gut schreibt, ist unser Vertrauen. Nicht unsere Arbeit, nicht unsere Leistung, sondern unser Vertrauen. Ich las einmal eine nette kleine Geschichte von Kaiser Napoleon. Also da war ein General, leider habe ich mir seinen Namen nicht gemerkt, der hatte sich besonders verdient gemacht. Und der Kaiser sagt zu ihm, in Anerkennung deiner Leistung gebe ich dir die Erlaubnis, aus der Kriegskasse einen Betrag anzufordern. Schreib auf einen Zettel, was du haben musst, gib es dem Zahlmeister und du kriegst das Geld. Der General hat sich das 2 Tage überlegt. Und dann hat er eine Summe aufgeschrieben, die war so unverschämt. Als der Zahlmeister die sah, da hat er gesagt, nee, die kriegst du nicht. Er hat gesagt, hat der Kaiser gesagt, gut, ich werde es dem Kaiser zeigen. Der Mann ging zum Kaiser und sagte, hier, das fordert der General. Napoleon hat es besehen, hat gesagt, zahl's aus. Merkst du nicht, dass der Mann mich ehrt? Überlegen wir den Gedanken mal. Das ist die ganz andere Seite. Merkst du nicht, dass der mich ehrt mit seiner unverschämten Forderung? Der hat Vertrauen in mein Geld und Vertrauen in meine Zusage. Das ist ein ordentlicher Kerl. Ich bitte jetzt eins mir zu glauben. Ich bin kein Glaubensheld. Wenn ich euch das auch alles so sage, wer auf diesem und auf jenem Gebiet versagt. Gott will nicht unser Berater in Sachfragen sein. Gott will die Gesamtleitung für unser Leben übernehmen. Und zwischen den beiden Dingen ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Und ich glaube, die Hauptschwierigkeit kommt dadurch, dass wir selber die große Linie festlegen und dann sagen, Vater, ein paar kleine Haken habe ich noch in meinem Problem. Ich weiß, wie es gehen soll, ganz genau. Aber die Frage und die, ja, da könntest du etwas nachhelfen. Seht, und das macht Gott nicht. Jetzt haben wir das herrliche Wort aus Psalm 32 gelesen. Mein Auge auf dich ratend, will ich dich leiten. Seht, liebe Brüder und Schwestern, der Wink mit den Augen ist die feinste und zarteste Weise, wie man jemanden leiten kann. Allerdings muss da eine Voraussetzung gegeben sein, der andere muss mich anschauen, sonst wird's nichts. Wir sind doch sicher alle schon einmal in einer größeren Gesellschaft gewesen, hatten vielleicht einem Begleiter gesagt, ach, den möchtest du treffen. Wenn der da ist, gebe ich dir einen Wink. Da steht er, weißt du's. Jetzt sehen wir den und der andere, der guckt nicht. Der guckt überall hin, bloß nicht zu uns. Und da können wir ihm nicht helfen. Wir müssen Blickkontakt mit Gott haben. Sonst kann er uns nicht helfen. Es liegt nicht an Gott. Nimm doch mal die Sprüche zur Hand. Ab Kapitel 10, da kommen einzelne Anweisungen. Aber vorher, da steht immer, lass dir raten, mein Sohn, lass dir sagen, was du tun musst, folge meiner Weisung, geh nicht den eigenen Weg. Gott fleht geradezu, dass wir uns beraten lassen. Ich komme allmählich zu der Auffassung, dass der ein ganz armer Mensch ist, der nicht mehr lernen kann. Es gibt da große Unterschiede. Einige hören auf zu lernen, wenn sie die Hauptschule verlassen. Andere, wenn sie ihre Lehre hinter sich haben. Andere vielleicht mit 30, können sie noch das Fernsehgerät bedienen, das lernen sie noch. Aber es sind auch Leute bekannt, die haben mit 70 noch eine Fremdsprache gelernt. So was gibt es alles. Sind wir noch lernfähig? Wir lesen in der Geschichte Davids ein schreckliches Urteil über einen Mann. Und das Urteil ging dahin, dass man nicht mit ihm reden konnte. Dieser Mann war Nabal. Und einer seiner Knechte sagt zu Abigail, auch ist dieser Nabal, mein Herr, ein solcher Sohn Belials, das heißt ein solcher Knecht des Teufels, dass nicht mit ihm geredet werden kann. Das ist die große Frage. Sind wir noch ansprechbar? Du und ich, kann Gott noch mit uns reden? Wie stellen wir das denn fest? Es geht eigentlich alles ganz leicht. Ich las kürzlich bei Oswald Chambers, wir sollten einmal im Monat Inventur machen. Das finde ich viel zu viel, also einmal im Monat käme ich da nie zu. Aber ich denke, als Christ sollte der Mann doch ab und zu Inventur machen. Nicht durchs Leben laufen und das vielleicht auf die Sterbestunde verlegen. Jetzt, wenn ich mich frage, kann ich noch lernen, bin ich noch zu beeinflussen? Die Frage kann ich so leicht lösen. Wir haben jetzt bald 10 Monate des Jahres hinter uns. Schon ein ganz nettes Stück. Wir haben in dieser Zeit wahrscheinlich, die meisten von uns, jeden Tag in der Bibel gelesen. Die meisten von uns haben vielleicht jeden Sonntag eine Predigt oder einen Vortrag gehört. Und jetzt frag dich mal, was hat der Geist Gottes in diesen 10 Monaten an deinem Leben ändern können? Du bist ja nicht dumm. Du kannst dich ja noch an 10 Monate erinnern. Überleg einmal, was ist anders geworden? Wenn nichts anders geworden ist, dann haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder du warst am 1. Januar fertig, perfekt, brauchte sich nichts zu ändern. Halt dich für unwahrscheinlich. Oder du warst 10 Monate lang nicht ansprechbar. Ist doch etwas Schreckliches. Du hast doch bloß die 2 Möglichkeiten. Prallt denn alles so an dir ab? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Gott will uns beraten. Das ist ein herrlicher Gedanke. Die Frage ist bloß, lass ich mich beraten? Vertraue ich ihm, dass er mir helfen will? Noch einmal unser Wort aus Sprüche 19. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Mancher muss am Ende seines Lebens feststellen, dass Gott nach viel, viel Mühe mit ihm zu seinem Ziel gekommen ist. Und es hätte alles viel leichter gehen können. In Sprüche 14, Vers 12 steht der Satz, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Wir sind nicht in der Lage zu sagen, was recht ist, was nicht recht ist. Und jetzt will ich zum Schluss sagen, was Georg Müller dazu gesagt hat. Georg Müller ist ja ein Mann, dem wir Vertrauen schenken können. Er ist eigentlich der einzige bekannte Glaubensmann der Neuzeit. Er war ein Mann, der wirklich ganz im Glauben lebte und der vor Gott immer wieder bestätigt wurde. Seine Lebensbeschreibung zu lesen, ist nicht nur erfreulich, sondern auch sehr lehrreich. Und glücklicherweise hat Georg Müller sich immer bemüht, die Gläubigen zu unterrichten. Er versucht uns zu sagen, wie wir unseren Glauben stärken können. Er hat auch zur Frage Stellung genommen, wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben erkennen? Und er sagt das Erste und mit Abstand das Wichtigste sei Folgendes. Wenn ich den Willen Gottes in einer bestimmten Frage wissen will, dann darf ich keinen eigenen Willen mitbringen. Da ist das Problem. Und er sagt, zu 90% haben wir schon unsere Entscheidung getroffen. Wir wollen gar nicht beraten werden, wir wollen bestätigt werden. Das ist die Not. Und wenn ich so zu Gott komme und nur will, dass er den längst gefassten Entschluss auch noch freundlich absegnen soll, dann werde ich vergeblich kommen. Und da müssen wir wieder ehrlich sein. Bin ich wirklich bereit, Gott zu fragen, was soll ich tun, mit der Bereitschaft, dann das, was er mir sagt, auch zu tun? Oder sage ich, ich weiß schon, was ich will, jetzt komme ich und frage dich und hoffe, dass du sagst, prima dein Entschluss, da kann ich mitgehen. Also das ist das Hauptproblem. Dann empfiehlt Georg Müller als Nächstes, das Wort Gottes zu studieren. Das empfiehlt er immer. Er sagt, darin erkennen wir, wie Gott handelt, wie Gott reagiert. Das Alte Testament ist ja insofern ein ganz besonderer Schatz, als es uns den Ablauf des Lebens vieler Menschen zeigt und gleichzeitig, was Gott davon denkt, wie Gott es beeinflusst, was Gott haben will. Wir sehen auch unser eigenes Leben, das Leben unserer Mitmenschen, wissen aber nicht Gottes Stellung dazu. Im Alten Testament wird die gleich mitgeliefert und darin liegt der ungeheure Schatz dieses Buches. Dann, was er als Drittes sagt, auch das klingt ganz selbstverständlich, wir sollten die Sache durchbeten. Nun, das werden die meisten tun, aber wie weit das Gebet aufrichtig ist, ist wieder eine andere Frage. Dann sagt er als Viertes und Letztes, wir sollten uns von den Umständen leiten lassen. Das ist mir nicht immer klar und ich könnte mir denken, dass man sich da auch irrt. Aber er sagt das so und dann will ich das auch so stehen lassen. Jetzt möchte ich nur etwas anderes dazu sagen. Wir lesen in 1. Könige 1, Vers 9, 1. Könige 19, Vers 11, dass der Prophet Elia vor Gott steht auf dem Berge Karmel. Gott geht an ihm vorüber und Elia wartet nun auf die Begegnung mit Gott. Und dann lesen wir als Erstes, kommt ein Sturm, aber Gott war nicht im Sturm. Dann kommt ein Erdbeben, Gott war nicht im Erdbeben. Dann ein Feuer, Gott war nicht im Feuer. Und dann kommt, wie es bei uns heißt, die Stimme eines leisen Säuselns. Andere sagen einfach eine stille Stimme. Und da verbirgt Elia sein Gesicht. Er weiß, jetzt geht Gott vorüber. Was wir daraus lernen können, ist dies. Gott spricht leise mit uns. Wenn du erwartest, dass er dich beim Kragen packt und schüttelt und sagt, so, Schluss mit deinen dummen Gedanken, hier geht's her, dann wartest du vergebens. Vor vielen Jahren las ich den Satz, wir erkennen die Stimme Gottes an ihrer stillen Beharrlichkeit. Den Satz habe ich in meinem Leben oft erfahren. Da kommt sie wieder, diese leise Stimme, die einfach nicht abzuschütteln ist. Leise und beharrlich. Ich kann mich Monate wehren, ich kann mich Jahre wehren. Gott wird nicht müde. Die stille Beharrlichkeit kennzeichnet die Stimme Gottes. Ich muss allerdings hinhören. Ich möchte fast sagen, dass Gottes Stimme am leichtesten zu überhören ist von allen. Alle anderen schreien lauter. Er spricht leise, und wenn wir ihn hören wollen, müssen wir schon die Ohren spitzen. Aber das habe ich in meinem Leben erfahren. Die stille Beharrlichkeit ist das, woran ich Gottes Stimme erkennen kann. Jetzt will ich ganz, ganz kurz zusammenfassen. Das Entscheidende ist Gehorsam. Ich fürchte, der wird bei uns nicht genügend betont. Ich spreche jetzt von den Verhältnissen in Deutschland. Wir betonen sehr stark, dass wir aus Gnaden errettet sind, ohne Werke. Und das ist absolut richtig. Ich kann zu meiner Errettung an Werken nichts beitragen. Denken wir an Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt, sondern dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass Werke nicht nötig sind, ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Gott erwartet unseren Gehorsam und geht nie davon ab. Denken wir an das wunderbare Wort, als die Mutter und die Brüder Jesu ihn suchen. Es war so voll, sie konnten nicht herein. Da lassen sie dem Herrn sagen, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder. Dann sagt der Herr, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wer irgend den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wenn wir ganz, in ganz enge Beziehung zum Herrn Jesus kommen wollen, hier ist der Weg, dem Willen Gottes tun. Also Gehorsam ist Punkt 1. Das Zweite, ich muss Gott die Gesamtführung übergeben. Ich muss ihn zum Herrn machen über mein Leben, nicht zum Fachberater für kleine Nebenfragen. Darauf lässt er sich nicht ein. Und das Dritte, ich muss auf seine leise Stimme achten. Ich muss Gott schon ernst nehmen, wenn ich seinen Willen erfahren will. Aber sein Wille ist es ganz sicher wert, dass ich ihn ernst nehme. Und ich kann allen nur raten, achtet auf die stille, leise Stimme Gottes, die meist erst hörbar wird, wenn wir lange beten. Beim täglichen Routinegebet, da ist da nicht viel von zu merken. Wenn wir aber Gott ernsthaft suchen, dann wird sich diese Stimme einstellen und uns sagen, wo es lang geht. Möchte Gott uns helfen, dass wir immer bemüht sind, seinem Willen zu erkennen und seinen Willen zu tun. Sein Wille ist das Beste und Schönste für unser Leben. Er ist bereit zu führen, möchten wir uns führen lassen.